Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Freue mich, bin begeistert. Amen. So, meine Botschaft heute Morgen, die heißt, stressfrei durch gute Gewohnheiten. Meine Frau und ich, wir gehen immer wieder spazieren. Ich hänge mir dann das Fernglas um, ein leichtes Leitsglas. Und es gibt ja immer was zu sehen und da spähe ich dann hinein in die Gegend. Und wir sehen regelmäßig zum Beispiel Kingfisher, wie sagt man auf Deutsch? Eisvögel, genau, vorne rostrot und hinten eisblau, schaut wunderbar aus. Und Vögel ziehen am Himmel und lauter so Zeug, schaut so wunderbar. Bevor wir rausgehen, habe ich mir angewöhnt, weil ich der Schlüsselman bin. Also wir haben uns darauf geeinigt, unausgesprochen, dass ich derjenige bin mit dem Schlüssel. Also muss ich mich um den Schlüssel kümmern. Na, deswegen tue ich den in meiner Tasche immer an dieselbe Stelle. Und bevor wir rausgehen, schaue ich immer, ob der auch tatsächlich da ist. Redundant, meine Damen und Herren. Aber ich sage euch mal eins, stressfrei durch gute Gewohnheiten. Wenn wir nämlich keinen Schlüssel hätten, dann würden wir gestresst vor der verschlossenen Tür stehen. Und dann müsste meine Frau durchs Kellerfenster einsteigen. Weil ich bin zu groß dazu. Ja. Und das Ganze vergessen, dann müsste sie durch die Spinnweben, verstehst du, durch das ganze Zeug, in den Lichtschacht hinein. Boah, das ruiniert die Frisur. Und überhaupt, also das ist nichts, ihr könnt es sehen. Deswegen gute Gewohnheiten. Gute Gewohnheiten sind wichtig. Ich weiß zufällig, dass bei einer bestimmten Kategorie von Polizei oder auch Militär, wenn die im Einsatz sind oder zum Einsatz fahren, dann sitzen die nicht da und glotzen einfach, so zum Fenster raus oder wie auch immer, sondern die checken ständig, die ganze Zeit, mit ihren Händen, ob ihre Ausrüstung auch da ist, wo sie sein soll, ob alles so ist, wie es ist, na, ob die Knarre gesichert ist und so weiter, ob sie auch alles dabei haben, was sie brauchen, ob der Fallschirm, wenn sie Fallschirmspringer sind, ob auch alles hier richtig zusammenhängt und so weiter, na, ob die Schuhe gebunden sind und wenn sie fertig damit sind, fangen sie wieder an. Denn Hände wandern die ganze Zeit, schauen die ganze Zeit nervös, versteht ihr, so im in der gestressten Nervosität, ob alles in Ordnung ist. Also das ist keine wirklich gestresste Nervosität, das sieht nur so aus. Denn es ist wirklich blöd, wenn du im Flieger sitzt und gleich springen sollst und feststellst, Mensch, wo ist mein Fallschirm? Das ist die Wahrheit. Oder der eine stolpert über die Schnürsenkel des anderen und fliegt dann vor der Zeit und das ist ja alles nichts. Also gute Gewohnheiten sind wichtig. Gute Gewohnheiten, die trainierst du dir an durch Übung. Es ist so. Du musst es regelmäßig tun und nach zwischen 21 und 66 Tagen hast du dir eine Gewohnheit angeeignet. Eine gute wie eine schlechte. Aber wir sind natürlich scharf auf gute Gewohnheiten. Amen. Genau, 1. Chronik Kapitel 12, gleich in den ersten Versen, da sehen wir die Helden Davids. Die Philister waren seinerzeit eine Plage. Die sind immer wieder nach Israel hinein und haben dort also Chaos gestiftet. Und Gott hat dann David und seine Helden gegeben, hat sie ausgestattet mit der Fähigkeit für die Aufgaben ihrer Tage, ihrer Zeit. Die Probleme zu lösen ihrer Zeit. Und das war halt damals notwendig, dass man da halt Helden hat. Und dann kannst du nachlesen, dass die in der Lage waren, zu schleudern, und zwar mit der rechten Hand und mit der linken Hand. Und Pfeile zu schießen, mit rechts wie mit links. Also, wer ist Rechtshänder hier? Okay, die allermeisten. Wer ist Linkshänder? Auch ein paar, tatsächlich, doch, ziemlich viele. Die Sache ist die, wenn du Rechtshänder bist, dann geht alles mit rechts leichter. Und wenn du mit rechts wie mit links gleich gut bist, weißt du, was das bedeutet? Dass die mit links geübt haben wie verrückt. Ich habe rein aus Neugier meine Gitarre mal gepackt. Bin Rechtshänder, spiele also rechts, ja, und habe die umgedreht. Und habe versucht, mit links zu machen. Du, ich war der totale Anfänger. Ich habe da wieder mit den Fingern meine Akkorde zusammensuchen müssen. Und das Anschlagen, das war ein Witz. Ne? Schrumbel, Schrumpel, Schrammel, Schrammel, Schrammelgitarre. Daher kommt das Wort. Ne? Ich habe es umgedreht und ging das wieder einigermaßen. Und wieder auf den Kopf gestellt, war nichts. Wenn die links wie rechts schießen konnten, dann bedeutet das, dass sie geübt haben wie verrückt. Die waren dann aber auch bereit für einen Angriff aus links und von rechts. Glaubst du das? Die waren bereit für die Probleme, die sie halt erwartet haben. Und es ist natürlich für uns nicht wichtig, dass wir schleudern können oder Pfeile schießen können, aber du hast in deiner Umgebung auch Probleme, mit denen du regelmäßig zu tun hast. Ob das jetzt Arbeitsabläufe sind auf der Arbeit oder was auch immer das ist. Da musst du schauen, dass du in gute Gewohnheiten hineinkommst, dass diese Abläufe funktionieren und von selber laufen quasi. Sag mal jemand Amen. Da hast du dann eine Checkliste, 1, 2, 3, und die verinnerlichst du. Und ich sagte mal eins, du wirst besser. Und wenn es besser flutscht, dann fühlst du dich auch besser, dann bist du stressfreier. Amen. Also Stressfreiheit ist was Wunderbares, was Gutes. Wie gesagt, es gibt guten Stress und es gibt schlechten Stress. Es gibt Eustress, guten Stress und Distress. Eustress ist, wenn man etwas tut, das seinen Fähigkeiten und seiner Ausbildung entspricht. Du hast eine Aufgabe und du arbeitest und mühst dich an ihr ab und du kommst in ein Hochgefühl hinein. Das ist guter Stress. Du bist auch gestresst und hinterher erschöpft, aber das ist gut, es fühlt sich gut an. Es gibt aber auch Distress, wenn der Chef dich anbrüllt und du nicht genau weißt, warum überhaupt und so, dann ist es schlechter Stress und der schädigt dich, okay, der geht dir auf die Nerven. Apropos, wir müssen natürlich, wenn wir Gewohnheiten überhaupt ins Auge fassen wollen, wissen, wozu wir die brauchen. Also wir müssen ein Ziel haben und dann eben Gewohnheiten schauen, uns heraussuchen, die uns diesem Ziel näher bringen. Zum Beispiel, wenn du auf der Arbeit mit Leuten besser zurechtkommen möchtest, musst du dir überlegen, okay, wie machst du das? Zum Beispiel könntest du respektvoll umgehen mit denen, ne? Guten Morgen sagen und nicht einfach reinlaufen, Aktentasche hinschmeißen, dich auf den Platz setzen, Computer hochfahren und klicke die loslegen. Zuvorkommend sein, freundlich sein, ab und zu mal eine Handreichung tun. Du sagst jetzt vielleicht, ja, wenn ich das mache, dann bin ich ja der Depp vom Dienst. So schnell geht es nicht. Keine Panik, ja, so schnell bist du nicht der Depp vom Dienst. Wobei, pass mal auf, wenn du der Depp vom Dienst bist und empfindest, immer ich mache immer alles, ich bringe für alle den Kaffee und nie bringt einer ihn für mich, ich bringe immer allen den Kuchen und nie die für mich und ich mache immer und überhaupt und ich mache immer die Arbeit vom Kollegen mit, du, dann hast du auch Stress und der ist kein guter Stress. Da musst du dir was anderes angewöhnen. Da musst du dir ein Nein angewöhnen. Wenn dein Chef weiß, dein Mitarbeiter weiß, dein Kollege, dass du immer alles für ihn mitmachst, dass du immer quasi die Abteilung rettest, dann musst du mal ihn ganz kalkuliert auflaufen lassen. Hast du das gehört? Nicht aus Bosheit oder so, sondern um ihm beizubringen, dass er selber sein Bündelchen tragen muss. Na, und wenn der dann sagt, ja, Kollege, könntest du bitte wieder, ich habe ganz dringend einen Termin, ja, und muss heute ein bisschen eher heimgehen, so wie alle anderen Tage auch. Und du sagst normalerweise immer, ja, weil du ja, wie gesagt, der Depp vom Dienst bist, ja. Dann sagst du jetzt diesmal, nein, tut mir leid, aber ich bin selber beschäftigt. Und dann muss der schauen, wo er bleibt. Der gewöhnt sich das dann an, dass er dich nicht mehr um Selbstverständlichkeiten bittet, sondern das selber macht. Also man kann sich auch solche Gewohnheiten angewöhnen. Je nachdem, wo du bist. Und je nachdem, was wichtig ist für dich und in deiner Situation. Oh, Amen. Aber unser Ziel ist ja, Gott näher zu kommen, Gott besser kennenzulernen und größere Gebetserhörungen zu haben, mehr von seiner Herrlichkeit zu erleben. Sag mal jemand Amen. Ja, wir sollen nämlich nicht hier auf der Erde leben und ihn nur aus der Ferne kennen, sondern sollen immer wieder Erfahrungen mit Gott haben. Wir sind erlöst worden, nicht damit wir eines Tages mal im Himmel mit ihm zusammen sind. Oder es wäre schön gewesen, wenn wir zur Zeit der Apostel auf der Welt gewesen wären, dann wäre es abgegangen. Nein. Jesus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das bedeutet, solche Erfahrungen, wie die damals hatten, sollst du heute haben. Du sagst, ja, aber das hat ja kaum einer. Umso schlimmer, umso besser, dass wir heute hier sind, um uns Gewohnheiten anzutrainieren, dass wir da hinkommen. Und ich sage euch, ich sehe schon wesentlich mehr und ich tue heute Dinge, von denen man denkt, ich kann das doch eigentlich gar nicht. Na, oder befinde mich in Situationen. Das ist der Segen Gottes. Und ich freue mich drüber und der Herr hat auch einen Segen für dich. Na, ich habe es neulich zu meiner Frau gesagt. Ich bin total privilegiert. Ich bin absolut total privilegiert, dass ich das Leben führe, das ich führen darf. Dass ich das machen kann, was ich machen kann. Dass ich das machen darf, was ich machen darf. Verstehst du? Das ist super, das ist wunderbar. Möchtest gar nicht anders haben. Du sagst, wirklich? Ja gut, ich meine, wenn du jetzt so direkt fragst, es gibt schon noch Verbesserungsmöglichkeiten, okay? Es gibt schon noch Wachstumspotenzial. Es gibt schon noch einiges mehr, was ich gerne hätte. Aber man braucht ja auch Ziele. Nur, man darf über diesen Ziel nicht vergessen, dass man schon einen Segen hat. Amen. Jetzt lass mich zu Gewohnheiten kommen, wieder da weitermachen, wo wir letzte Woche mehr oder weniger aufgehört haben. Gewohnheiten, die uns Gott näher bringen. Da schauen wir uns ein paar an. Die kommen dir vielleicht selbstverständlich vor. Sind es aber nicht. Wir haben heute auch wieder einen Hintergrund, keinen blauen, keinen grünen Salon, sondern einen, naja, Rosé, nennen wir es so. einen solchen Salon, da steht auch wieder ein Flügel. Und der klingt nur dann richtig gut, wenn du darauf spielen kannst. Und um das zu können, musst du üben. Üben macht den Meister. Und das stimmt wirklich. In allem. Es hat Gott so programmiert, dass du erst anfängst und rumstümperst und irgendwann besser wirst und Spaß kriegst an der Sache. Am Anfang ist es vielleicht Mühsal, aber irgendwann kannst du es dann und irgendwann fällt es auch anderen Leuten auf, dass du das kannst. Und dann ist alles in Buddha. Amen. Gut, also definiere ein Ziel, das du haben willst und üb Gewohnheiten ein, die dir helfen, dieses Ziel zu erreichen. Unser Ziel ist größere Nähe zu Gott, größere Gebetserhörungen und allgemein ein besseres Leben zu haben. Beten, Fasten, Gelassenheit, Zufriedenheit lernen, diese ganzen Dinge, die haben wir schon angeschaut. Heute schauen wir uns was anderes an. Kolosser Kapitel 3, Vers 16. Dort steht, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Lehrt und ermahnt euch gegenseitig und singt und spielt Gott in euren Herzen in Gnade. In dem Vers kommen zwei Dinge vor. Du sollst das Wort Gottes reichlich in deinem Herzen leben lassen, wohnen lassen. Und zweitens, du sollst Gott in deinem Herzen singen und spielen, sollst Lobpreis machen. Bedeutet, du sollst eine positive Einstellung haben. Wenn du die Bibel liest, du sollst das Wort des Christus reichlich in dir wohnen haben, dann kann es eine Pflichtübung sein. Du machst die Bibel auf und in dem Moment werden deine Augenlider bleischwer. Ja. Denn es ist eine Pflichtübung und dein Fleisch drückt sich um die Pflichtübung herum. Das macht keinen Spaß. Deswegen musst du einen anderen Zugang zum Bibellesen haben. Und da möchte ich dir ein bisschen helfen. Und das Ganze soll dann münden in, dass du singst und spielst in deinem Herzen in Gnade dem Christus. Bedeutet also, wenn du die Bibel liest, dann sollst du bedenken, dass es das Evangelium ist, die gute Nachricht. Du sollst es also nicht lesen und dann Verdammnis draus beziehen, sondern du sollst mit dem Auge aufs Positive die Bibel lesen. Denn du kannst, wenn du anfängst, in Jeremia zu lesen, auch in den Klageliedern dann, du kannst total depressiv dann werden. Aber wir sind im Neuen Testament. Ja, wir sind von neuem geboren, wir sind Kinder Gottes, wir haben einen völlig anderen Zugang zu Gott als jetzt Jeremia. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen und wenn wir Bibel lesen, dass wir das Positive begreifen. Alle Verheißungen heißt im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 20, sind Ja und Amen in Christus. Alle Verheißungen, wo dir was Gutes verheißen wird, sind Ja und Amen in Christus. Also für dich und mich gelten die. Alles Gute, das in der Bibel drin steht, das gilt für dich und für mich. Und nach dieser Maßgabe tust du die Bibel lesen. Mit der Betonung auf Positive, dass du hinterher dem Herzen, dem Herrn auch singen und spielen kannst. Das bedeutet, dass du dich bei ihm bedanken kannst. Dass du nach dem Bibellesen besser drauf bist als vorher. Amen. Und du kannst jetzt sagen, ja, jetzt Pastor, wenn ich hier das Positive betonen soll, das klingt ja so, als ob du hier ein Heilungs- und ein Wohlstandsevangelium hier vertreten würdest. Also pass auf. Ich bin einer, der die Bibel ernst nimmt. Ja? Sola Scriptura, die Schrift allein. Und das, was ich in der Bibel drinnen stehen sehe, und zwar in der ganzen Bibel drinnen finde, das ziehe ich mir dann an. Und da kann ich bestimmte Sachen nicht ausklammern, bloß weil das manche gerne hätten. Schau, Evangelium heißt gute Nachricht. Und wenn mich jemand dafür verurteilen will, dass ich ein Heilungs- und Wohlstandsevangelium verkündigen tue, dann müssen sie sich bei Jesus beschweren. Denn ich will garantiert kein Krankheits- und Armutsevangelium verkündigen. Wo bitte ist da die gute Nachricht? Du hast schon Probleme, lass mich dir sagen, oh, du kannst krank werden und dann kannst du beten, was du willst, und es wird dir dreckig gehen und das ist halt so. Oder du hast nichts, ja, pass auf. Kann sein, dass dir das, was du nicht hast, auch noch genommen wird. Wo ist da bitte die gute Nachricht? Das Wort Gottes sagt da was ganz was anderes, ihr Lieben. Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie Leben und Überfluss haben. Bei dir dichten sie da vielleicht Leben und es im Überfluss haben, aber das steht im griechischen Urtext nicht da. Jesus sagt, ich bin gekommen, ich bin eine gute Hirte, ich bin gekommen, dass sie Leben und Überfluss haben. Jetzt, was für ein Millionärüberfluss ist, ist was anderes als für dich und für mich. Aber Überfluss in dem Sinn, dass wir uns um materielle Sachen keine Gedanken mehr machen sollen, dass wir mit genug leben sollen, dass wir genug haben, genügend haben. Das ist definitiv Gottes Wille, meine Damen und Herren. Und natürlich kann es sein, dass plötzlich irgendwie eine Inflation ausbricht, ein Krieg ausbricht oder sonst eine Katastrophe kommt und alles auslöscht, was wir jemals hatten. dann sind wir trotzdem nicht verlassen. Er wird uns trotzdem nicht verlassen und nicht versäumen. Denn unser eigentlicher Reichtum ist nicht auf der Bank, sondern im Himmel. Und dieser Gott, der erhört Gebet, und auch wenn alles weg ist, dann haben wir trotzdem in dem Sinn einen Wohlstand, als dass der Herr uns nicht verlassen und nicht versäumen wird, sondern uns durchtragen wird durch die schwierige Zeit. Also ich sage nicht, dass du an Jesus glaubst und dann ist alles super und dann wirst du zum Millionär irgendwann. Es kann sein, wenn es die Gesellschaft das hergibt, wenn sich das entsprechend entwickelt, wenn man bei einem kapitalistischen Wirtschaftssystem bleibt und so weiter und so fort. Aber falls es nicht der Fall ist, dann ist es trotzdem nicht so, dass du verlassen bist. Danke für das Donnern. Amen. Und mit Krankheit ist es ganz genauso und Gesundheit. Das Wort Gottes sagt, er nahm unsere Schwachheiten, trug unsere Krankheiten, in seiner Strieme ist uns Heilung geworden. Wir sehen es nicht genug, wir sehen nicht genug Heilung, ihr Lieben. Wir sehen nicht genug Gesundheit ganz allgemein unter Christen. Deswegen müssen wir das umso mehr predigen und den Leuten nicht ausreden, dass es es gibt, sondern einreden ist das verkehrte Wort. Aber ihnen Zuversicht geben, dass der Herr ihr Gebet auch in diesen Dingen erhört. Aber wenn es tatsächlich zu Ende mit dir geht, weißt du was, dann wachst du eben beim Herrn auf und dann geht es dir spätestens gut. Also ich kann keinen Christen, der im Herrn stirbt, ja, bedauern. Bin nicht in der Lage dazu. Wir trauern natürlich und fühlen mit der Familie, ganz klar. Aber wenn ich mal sterben sollte aus irgendeinem Grund, kommt nicht in Schwarz und in Grau auch nicht. Okay, falls mich da also jemand überlebt und ich nicht sowieso der Älteste werde hier. So, bitte. Denn es ist definitiv kein Trauertag. Ich will natürlich auch nicht, dass meine Frau auf meinem Sarg dann tanzt. Endlich ist er weg, ja. Das ist auch nicht im Sinne des Erfinders, meine Güte. Aber ich denke, wir verstehen uns schon. Amen. Also, jetzt, wie machen wir das? Wie schauen wir hinein ins Wort Gottes, dass uns das was bringt? Ich habe mir gedacht, das machen wir mal, das schauen wir uns mal an. Vielleicht noch eine gute Stelle zum über Wohlstand und so. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 17. Da heißt es, Gott reicht uns alle Dinge, sagen wir alle Dinge, reichlich dar zum Genuss. Klingt es nach übermäßiger Askese bei dir? Na, Askese ist immer wieder freiwillig. Natürlich verzichten wir immer wieder, ganz klar. Auf verschiedene Sachen legen Fastentage ein wegen mir, wenn es notwendig ist und so. Aber grundsätzlich gilt für uns, Leute, der Herr ist mit uns. Wer kann gegen uns sein? Und der Herr ist auch mit unseren Finanzen. Und wer kann dagegen sein? Amen. Wenn jemand unbedingt arm sein will, gern bitte. Dein Leben, nicht meins. Aber du kannst dich da nicht auf die Schrift berufen. Wenn du zu mir kommst und sagst, sola scriptura, dann sage ich dir, ja genau, Amen. Aber dann die ganze Schrift. Amen. Also, die Geschichten im Alten Testament, und ich schlage vor, dass du einfach die Bibel liest mal. Im Neuen Testament, im Alten Testament die Geschichten liest. Einfach lesen tust du zur Unterhaltung. Nein, denn das wird dir nicht langweilig, da passiert in jedem Vers was. Ist recht interessant, meine Güte, da kommen ganze Handlungsstränge kommen da in drei Versen vor. Also das ist der Hammer, was da teilweise drinsteht. Es ist verblüffend. Manchmal lese ich was und dann sitze ich da und denke mir, ja, weil die Bibel spricht jedes Mal, wenn ich sie aufmache, zu mir. Ich kann es nicht verhindern. Ja, stehe da und sitze da und denke mir, oh mein, tatsächlich, wow, schau an, was für eine Tragik oder was für ein Segen. Und dann spricht es zu dir, definitiv. So, diese Dinge, sagt das Neue Testament im 1. Korinther Kapitel 10, diese Begebenheiten in der Bibel, was mit Jesus, was im Alten Testament passiert ist, das ist uns aufgeschrieben zur Belehrung. Deswegen müssen wir lernen, wie man die Bibel liest, sodass es uns was nützt. Denn du kannst alles lesen und ich kriege immer wieder Zuschriften. Ellenlange Briefe. Ob auf Papier, da sind manchmal stabhell. Habe ich nie die Zeit, die werde ich nie lesen. Oder ellenlange E-Mails mit Ausarbeitungen über Sachen, die vollkommen unwichtig sind. Die totale Zeitverschwendung sind. Bringt keinem Menschen was. Wie laut Flöhe husten zum Beispiel. Also, das ist nur ein Beispiel, aber so auf dem Niveau. Was soll das? Ja, wie hast du die Energie und die Zeit, dich mit sowas zu beschäftigen? Und wir müssen also aus unserem Bibellesen mehr machen als sowas. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns das mal kurz an. Zum Beispiel, wenn du jetzt im Matthäus-Evangelium die Endzeit Kapitel liest, Kapitel 24, Kapitel 25, da geht es um die Endzeit, da geht es um Dinge, die in ferner Zukunft passieren werden. Was bringt jetzt mir das? Was sagen mir diese Dinge? Ich sage mal eins, sprich zu uns. Man muss bloß den Nerv haben und das Auge, das auch zu lesen. Machen wir jetzt einmal. Wir lesen jetzt mal die Bibel miteinander, so dass es uns was bringt. Amen. Also pass auf. Matthäus Kapitel 24 und ich lese hier mal, damit es nicht gar zu lang ist und so. Ab Vers 45. Also Jesus ist weg. Er wird weg sein und jetzt gibt also Aufgaben seinen Jüngern und so. Und er sagt, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde setzt, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Wie gesagt, das ist ein Herr, ein König, der weg ist. Der hat jetzt Aufgaben delegiert an seine Mitarbeiter. Und hier spricht er jetzt also zu treuen und klugen Knechten, die über das Gesinde gesetzt sind, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit. Spricht also jemanden an, der Verantwortung hat. Einen Abteilungsleiter, einen Pastor, jemanden, der in der Politik vielleicht was zu sagen hat, der ist einer von denen, die hier dem Gesinde die Speise zur rechten Zeit geben sollen. In anderen Worten, die haben eine klar umrissene Aufgabe, diese Leute, und die sollen das halt so machen. Okay, damit da können wir uns irgendwie einfinden irgendwo. Wir haben auch Aufgaben, wir sollen auch was machen. Und jetzt geht's weiter mit Vers 46. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun finden wird. Weil normalerweise ist es ja so, wenn der Kater weg ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch, richtig? Und genau die Situation spricht Jesus jetzt an. Glückselig, wenn jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun finden wird. Der also tut, was seine Aufgabe ist, der gewissenhaft seine Aufgabe erledigt. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Und wir können jetzt sagen, ja, das ist schön für den Mann Gottes, der sich hier ums Volk Gottes kümmert. Eines Tages wird der Herr den halt befördern. Aber destillier da jetzt mal ein Prinzip draus. Das spricht über Mitarbeiter, die sich anstrengen, auch wenn der Chef nicht da ist, ihre Arbeit machen, auch wenn der Chef nicht da ist. Und dann geht's weiter, der wird ihn über seine ganze Habe setzen. Das bedeutet, der wird ihn befördern. Jetzt haben wir da also schon einen Handlungsstrang für uns herausgelesen. Wenn ich auf der Arbeit dadurch auffalle, dass ich sogar gute Leistung bringe, auch wenn der Chef nicht da ist und der Chef das auch gar nicht erwartet, weil er ja weiß, wie die Leute sind, wenn er ja nicht da ist. Wenn ich dann trotzdem was mache und meine Sachen pünktlich erledigen tue und es in guter Qualität, dann fällt dem das auf. Und dann bin ich der Kandidat, der befördert wird. Und die Mäuse, die auf dem Tisch getanzt haben und so, die halt nicht. Merkt ihr was? Jetzt haben wir Bibel gelesen und es hat uns was gebracht. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten, oh, der ist die Tanzmaus, ja, und anfängt seine Knechte zu schlagen, seine Autorität missbraucht, rumbrüllt und so, und isst und trinkt mit den Betrunkenen, seine Privilegien, freie Zeiteinteilung und so weiter, ausnutzt und seine Aufgaben nicht macht, sondern eben halt eine von den Mäusen ist, die auf dem Tisch tanzt, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet. Und in einer Stunde, die er nicht weiß, weil er ja nicht oft genug im Büro überhaupt ist, ja? Dieser Typ, weil er immer irgendwo anders ist im Außendienst, um dann halt mit Leuten zu bechern, mit Kunden. Naja. Und dann geht's weiter. Und was wird er machen? Er wird ihn in zwei schneiden und ihm seinen Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird weinen und Zähneknirschen sein. Naja, gut. Auseinandergeschnitten soll keiner werden bei uns hier und will auch keiner, ja? Natürlich nicht, aber was sagt uns das? Das bedeutet, wenn der Chef draufkommt, dass wir nichts gemacht haben, sondern die Sau rausgelassen haben, während er weg war und uns aufgeführt haben wie die Axt im Wald, dann wird er uns feuern und er wird uns kein gutes Zeugnis ausstellen. Da wird heulen und Zähneknirschen sein. Merkt ihr was? Jetzt haben wir aus dieser Endzeitrede da, aus dem, was Jesus zu seinen Mitarbeitern im Bereich Gottes sagt, zu den Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern, haben wir Prinzipien rausgelesen, die uns weiterbringen. Jetzt müssen wir sie nur noch anwenden und nur noch danach leben. Oh, es ist so ruhig hier. Ich hoffe, ich habe hier nicht zu viele Tanzmäuse. Lass uns weiterlesen. Weitere Endzeitrede in Kapitel 25. Wir haben jetzt also bis zum Ende von Kapitel 24 gelesen. Kapitel 25, ich mag es mit eigenen Worten. Da gibt's 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten, der also eine orientalische Hochzeit feiert. Und die haben das damals so gemacht, dass der Bräutigam nicht sofort da war, sondern es war ein großes Drama. wenn der also halt kam, versteht er, mit seinem Gefolge, der war weg, die Braut war im Gemach und hat er gewartet und sich nach, vor Verlangen verzehrt nach ihrem Bräutigam, aber der kam einfach nicht. So, die Spannung hat sich bis ins Unerträgliche gesteigert, ihr wisst schon so, künstliches Drama für Hochzeit, die Hochzeiten haben damals eine ganze Woche gedauert, also im Orient, in Israel hier, und das spricht Jesus an. Und da gibt es auch die Brautjungfern, 10 Stück. Und die warten und warten, und der Bräutigam kommt nicht, und die hören Schallplatten zum 10. Mal dieselbe mittlerweile, und es ist mittlerweile schon längst dunkel, sie haben ihre Lampen angemacht, und irgendwann stellen 5 von denen fest, dass sie nicht genug Öl haben, denn jetzt kommt der Bräutigam über den Hügel mit seinem Gefolge, laute Musik und alles mitten in der Nacht, alle freuen sich, und sie stellen fest, oh, uns gehen die Lampen aus und wir sollen doch hier Spalier stehen und wir können das doch nicht mit leerer Lampe machen. Und gebt ihr uns was von eurem Öl, sagen die 5 törichten Jungfrauen zu den 5 Weisen, die genug haben. Und was sagen jetzt die weisen Jungfrauen zu den törichten? Sie sagen, nö, denn wenn wir jetzt mit euch teilen, dann langt's für uns selber auch nicht. Geht lieber hin und kauft für euch selber. Und während ihr also so schnell wie es geht, ja, dass das Brautjungfergewand nur so flattert im Wind, während die also auf dem Weg zum Händler sind, kommt der Bräutigam und zieht dann ein und die Tür geht zu und die törichten Jungfrauen bleiben draußen. Blöd jetzt. Okay, das interessiert uns jetzt nicht so sehr, sondern vielmehr interessiert uns was anderes. Wie haben sich die weisen Jungfrauen verhalten? Weil wir wollen ja weise Jungfrauen sein. Männer, habt euch nicht so, ihr könnt euch auch Amen sagen hier. Was haben die richtig gemacht? Die haben vorgesorgt, dass sie genug Öl hatten. Vorsorgen ist nicht verkehrt. Ich habe neulich eine Predigt über Vorsorgen gehalten und habe da also feuerspeiende E-Mails bekommen, dass man sich doch nicht vorbereiten soll, das ist doch Unglaube und so. Ja gut, dann läufst halt du mit einer leeren Lampe irgendwann zum Krämer, während ich mit meinem hineinziehe. Ja, in die Herrlichkeit, meine Güte. Vorsorgen ist schon in Ordnung. Und das lernen wir aus diesem Gleichnis. Vorsorgen, zum Beispiel, ja, wenn du jung bist, Lebensversicherung abschließen. Und dieses ganze Zeug, das ist alles nicht verkehrt. Vorsorgen ist gut. Und der wichtigste Punkt hier ist für mich in meinen Ausführungen, als diejenigen, die nichts hatten, diejenigen, die noch etwas hatten, gefragt haben und gebeten haben, gibt uns was, haben die Nein gesagt. Die haben Nein gesagt, stell dir das mal vor. Denn, wenn wir jetzt mit euch teilen, dann haben wir selber nichts mehr und dann sind beide unsere Lampen aus. Und wenn beide Lampen aus sind, dann ist es ja für die Hochzeit total blöd. Stell dir mal vor, die stehen alle da, Spalier mit Außenlampen, also mit erloschenen Lampen. Da kommt doch keine Stimmung auf, das ist doch nichts, ist doch das. Also definitiv nicht. So, also, wenn du teilst, dann ist das was Wunderbares, das solltest du auch machen. Großzügigkeit ist auch ein Thema, das uns beschäftigen muss, weil ein Christ ohne Großzügigkeit ist kein richtiger Christ. Erstens. Zweitens ist es aber so, dass die einen begrenzten Vorrat haben. Die haben nur so und so viel. Und wenn sie jetzt dem anderen auch noch was geben, dann haben sie selber nicht genug. Und der Herr, der sagt hier, es ist in Ordnung, an dich und an deine Bedürfnisse zu denken, dass du durchkommst und der andere, der muss halt selber schauen, wo er bleibt. Also teilen ja, aber wenn es darum geht, dass es dir und deiner Familie gut geht, dass ihr durchkommt, dass ihr keinen Mangel habt, dann dürft ihr insofern eigennützig in Anführungszeichen denken. Denn wenn nichts mehr da ist und keiner was hat, dann ist ja niemandem geholfen. Sagen wir immer noch einmal. Also helfen, soweit du kannst, ja, aber irgendwann ist mal dann der Vorrat verbraucht, dann musst du sagen, nein, jetzt tut mir leid, du musst selber schauen, musst selber arbeiten gehen, musst selber zum Krämer gehen und Öl kaufen, jetzt gibt's nichts mehr. Und dann gingen die ja tatsächlich, wisst ihr, das ist ja das Interessante, dass die nicht rumgehangen haben, also die törichten Jungfrauen rumgebettelt haben und denen ein schlechtes Gewissen gemacht haben, sondern die haben gemerkt, jetzt geht's um die Wurst, und dann sind die gegangen und haben sich was gekauft. Die konnten das ja eigentlich. So, also, es ist völlig in Ordnung zu schauen, dass du erst einmal genug hast und dass deine Leute genug haben, und erst dann kannst du was weitergeben. Und du musst da nichts weitergeben. Habt ihr mich gehört? Amen. Ui, lasst uns weitermachen. Wir sind im selben Kapitel. Jetzt fährt Jesus fort und fängt an, über Talente zu reden. Er gibt dem einen 3, dem anderen oder dem einen 5, dem anderen 2, dem anderen 1. Also er gibt verschiedene Mengen von Talenten. Und dann sagt er, macht was draus. Prima. Jetzt, was lernen wir daraus? Es gibt Leute, die mehr Talente haben als du. Denen gegenüber bist du aber nicht neidisch. Warum nicht? Weil dem, von dem viel gegeben wird, von dem wird auch viel verlangt werden. Und wenn der nichts aus seinen vielen Talenten macht, wird er viel schlimmer gerichtet als du mit deinen wenigen. Also sei froh, dass du nicht so viel machen musst wie andere. Denn mit dem Segen, den einer hat, kommt immer auch Verantwortung. Also keinen Neid. Sag mal mit mir, keinen Neid. Der eine hat so viel, der andere so viel. Gesteh mit dem Neid los zu. Soll er ruhig machen, denn der Herr wird den anders richten als mich. Ich bin für mich zuständig. Wunderbar. Und dann sagt der Herr, macht was draus. Geht hin und arbeitet damit. Bedeutet, er kommt jetzt nicht und leitet uns an, was wir machen sollen, sondern wir müssen selber Initiative ergreifen und müssen was aus unseren Fähigkeiten machen. Wir müssen nicht darauf warten, dass der Herr da uns nochmal in den Hintern tritt oder so, sondern es kommt dann auf uns an. Wir haben dann auch Initiative, Eigeninitiative. Denn wisst ihr, viele, die wünschen sich, dass der Herr ihnen jeden Schritt sagt. So, Bub, jetzt nimmst du das linke Bein, hebst es hoch und dann setzt du den linken Fuß auf den Boden ab. Oh, danke, Herr, ich bin so sehr in deinem Willen. Und jetzt machst du es mit dem rechten genauso. Leute, hallo, wir sind keine Kinder, sondern wir sollen reifen. Und reifen kannst du nur dadurch, dass du selber Entscheidungen triffst und mit den Konsequenzen leben musst. Nur so entsteht Reife. Ab und zu kommt der Herr und will was von dir und sagt, das musst du jetzt machen, tu das. Dann mach das. Aber ansonsten hast du viel Freiraum in deinem Leben und dann musst du jetzt das Beste draus machen. Amen. Diejenigen, die was draus machen, wenn der Herr kommt und abrechnet mit ihnen, befördert er sie. Gut gemacht. Tritt ein, du guter und treuer Knecht, in die Freude deines Herrn. Der wird befördert. Wenn du gute Leistung bringst, wirst du in der einen oder anderen Form befördert. Und wenn nicht in dieser Firma, dann tut sich eben in einer anderen Firma eine Position für dich auf und der Herr befördert dich. Das geht ums Prinzip. Nicht darum, dass Menschen dich jetzt befördern, sondern das macht Gott. Das ist das Gute, verstehst du? Wenn sie dich in der einen Firma feuern, weil sie aus irgendeinem Grund nicht mehr können, dich gehen lassen müssen, dann nimmt der Herr dich, zack, fängt dich auf, bringt dich hier rüber und steckt dich da rein und es läuft weiter. Weil er derjenige ist, der dich befördert und niemand anders. Halleluja. Jetzt aber kommt dir noch einer vor, der ein böser und fauler Knecht war. Was hat dieser böse und faule Knecht gemacht? Wir können nachlesen, was der gemacht hat. Der hat gesagt, oh, der Chef, ich weiß, dass der ein harter Mann ist und sät, wo er nicht ausgestreut hat und überhaupt. Also der hat seinen Chef, den er eigentlich gar nicht gekannt hat, weil er ja nicht da war, hart kritisiert. Der hat ihn hart kritisiert, aus seinen Talenten nichts gemacht und hatte Ausreden für seine Faulheit. Und was hat der Chef mit ihm gemacht? Der hat sich diese Ausreden angehört und dann hat er ihn terminiert. Dann hat er ihn gefeuert. Ein böser Knecht schmeißt ihn raus. Also, wenn du zu viel schlecht über den Chef redest oder über den Abteilungsleiter oder über die Kollegen und dann noch dazu halt nichts auf die Waage bringst, nichts leisten tust, weißt du, was dann mit dir passiert? Du musst unbeliebt werden und irgendwann tun sie dich dann halt gehen lassen. Kommen sie zu dir und sagen, Herr so und so, Frau so und so, haben Sie sich schon mal überlegt, was anderes zu suchen? Das bedeutet, oh, du passt hier nicht so ganz dazu. Die hätten dich gern los. Das solltest du als Warnsignal verstehen. Amen. Schau, und so kannst du weitergehen durch die Bibel und es lesen und du findest immer was, was zu dir spricht und dann ist es schon mal nicht mehr langweilig. Wie gesagt, wir könnten da jetzt ewig weitermachen, denn das sind die Gesichtspunkte, nach denen ich Bibel lese. Ich kann also die Bibel aufmachen irgendwo und jetzt da anfangen zu extrapolieren, verstehst du? Und ich möchte, dass du das genauso machst, denn es bringt dir was. Die Bibel spricht dann zu dir. Das sind dann keine abstrakten Geschichten mehr, die du halt liest und dann bist du fertig mit Lesen und das war's jetzt, sondern machst du die Bibel zu, wachst wieder auf und legst mit deinem eigentlichen Leben los. Nee, du liest es unter der Maßgabe, erstens, ich will erbaut werden. Und zweitens, was kann ich jetzt aus diesen alten Geschichten hier rausbeziehen? Und so wird es was. Amen. Und zum Schluss, schau, zum Schluss sollst du auf einer positiven Note enden, auf einem positiven Ton, nicht in Moll, sondern in Dur. Amen. Halleluja. Gut, das war jetzt die Gewohnheit, die Nase in die Bibel hineinzustecken. Ich komme heute noch mal allzu viel weiter, aber zu einer Gewohnheit komme ich noch. Und zwar, die traust du mich kaum sagen, nützlich sein wollen, als Lebenseinstellung. Denn die Christen sollen ja Gutes tun. Hast du schon gehört, ne? Christen sollen Gutes tun. Und die meisten, wenn sie das hören, denken also an außergewöhnliche soziale Werke. Sie sollen also im tiefsten Winter in der Suppenküche draußen stehen und die Armen, die so verhärmt und mit eingefallenen Backen und hungrig zu ihnen kommen, denen geben sie den Blechnapf voll mit Linse. Und es fühlt sich dann so gut an, wenn diese Bedürftigen sie anlächeln und dankbar nicken. Und ja, das ist so stereotyper Quatsch. Ne, Gutes tun, ihr Lieben, geht anders. Das ist nützlich sein wollen aus Prinzip. Im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10 heißt, Gott hat uns geschaffen zu guten Werken, die er zuvor geschaffen hat oder die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Bedeutet, am Rand deines Lebenswegs, den du so gehst, liegen Gelegenheiten für gute Werke. Zwanglos gute Werke tun. Jesus hat gelehrt und gepredigt und geheilt, das waren seine guten Werke, aber nicht nur. Als es beim Abendmahl, ihr wisst schon beim Passa, beim letzten Abendmahl, als es da mal gerade nichts Wichtiges zu tun gab, weil alles Wichtige schon gemacht war, hat er sein Oberkleid abgelegt, seinen guten Anzug, hat sich da Dienerklamotten angezogen und hat angefangen, Füße zu waschen. Was Nützliches zu tun, weil gerade nichts Wichtiges, Nützliches zu tun war. Er hat was Niedriges, Nützliches getan. Das hat er noch dabei. Er hat gesehen, ach, das macht keiner. Und die stinken so, die sind so schmutzig. Ach komm, ich denke, ich zeige denen jetzt, wie das richtig geht. Und dann hat er die eben noch angeleitet. Schaut, macht euch nützlich aus Gewohnheit. Sag mal mit mir, auf Kleinigkeiten kommt's an. Kleinigkeiten zählen. Kleinigkeiten, das ist noch kompakter. Sag mal mit mir, Kleinigkeiten zählen. Amen. Frag deine Frau. Schau, ab und zu Müll raustragen. Das ist wichtig. Ich zum Beispiel, das ist meine Aufgabe, ne? Biomüll rauszutragen. Wir haben den am Bio, also Kompostierer da am anderen Ende vom Grundstück. Und du, ich gehe da raus im Sonnenschein mit einem leichten T-Shirt, ja, und barfuß hüpfe ich durchs, mit dem Biomüll da durchs Gras und freue mich. Und im Winter, ne? Jacke, Mütze, Handschuh und dann kämpfst du dich so ja, durch den Blizzard und so weiter, kippst den Müll weg und kommst zurück. Meine Frau ist mir ewig dankbar, dass ich das mache und nicht sie machen muss. Ja, dafür kocht sie und ich verschone uns mit meinen Kochkünsten. Ich kann das schon, ich kann Cowboy-Rührei machen. Cowboy-Rührei mit Ei und Speck. Weil das esse ich immer, wenn sie in Amerika ist und ich daheim bin. Solche Sachen. Ja, es geht schnell, blitzschnell und du kannst da mampfen und machen und kannst aus der Pfanne essen, sehr praktisch, weil es gibt ja Abspülmuffels, ne? Und dass ich da so Kram in der Spüle stehen lassen würde, ne, sorry, bei mir nicht. Ne? Amen. Okay, gut, wo war ich? Ich war bei guten Gewohnheiten. Überleg mal, die Auferstehung hat gerade stattgefunden. Du hast den auferstandenen Christus gesehen. Er hat mit dir geredet, du hast mit ihm geredet. Ihr seid zusammengesessen, ihr habt Fisch gegessen, es war alles wunderbar und Brot miteinander gebrochen. Jesus in der Auferstehung hat geredet mit dir. Es war spitzenmäßig gut. Und dann sagt er, wartet bis Pfingsten in Jerusalem, dann werdet ihr angetan mit Kraft aus der Höhe. Auf Wiederschauen. Und dann ist er weg. Und sie denken sich, Mensch, Pfingsten sind 50 Tage, sind es noch. Was jetzt? Und dann warten sie und es ist nichts groß zu tun. Und sie warten weiter und es ist immer noch nichts zu tun. Ich meine, überleg mal, das sind diejenigen, die jetzt rausgehen werden gleich und die Welt aufrollen werden, die das Evangelium im Herzen haben, die Jesus gesehen haben. Und die sitzen jetzt rum und machen nichts. Das musst du erst mal können. Also ich kann mir vorstellen, dass ich auf den Balkon rausgegangen wäre und einfach gebrüllt hätte, er ist auferstanden oder irgendwie sowas aus reiner nervöser Energie, verstehst du? Einfach um Dampf abzulassen. Aber das haben die nicht gemacht. Und irgendwann am dritten Tag, also nachdem Jesus dann weg war, schon längst im Himmel war und alles, hat Petrus gesagt, ich gehe hin fischen. Das ist was Niedriges, Nützliches. Er macht was Nützliches. Anstatt rumzusitzen und zu schauen, fromm zu schauen, macht er sich nützlich, obwohl er eine der wichtigsten Berufungen aller Zeiten hat, obwohl er ein Apostel des Lammes ist. Verstehst du? Mei, 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 mei. Also, dann können auch wir ab und zu mal nützliche Sachen machen. Und ich schlage vor, gewöhn dir das an. Gewöhn dir an, aus Gewohnheit nützliche Sachen zu machen. Wenn irgendwo was rumliegt, was nicht dorthin gehört, dann tu das weg. Ja. Sei hilfsbereit im Büro wegen mir. Wenn du zum Kaffee holen gehst, frag, will noch einer was? Wenn dann einer sagt, ja, ich auch, dann bringst du dem was, dann, das ist gut, das ist nicht schlecht. Kleinigkeiten zählen. Und mach dir das zur Gewohnheit. Gutes tun, nützlich sein, zur Gewohnheit machen. Wenn du das kannst, ne, bist du der Überflieger, sag ich dir. Denn die meisten, die sind ganz einfach stinkfaul, weißt du? Die lassen es einfach liegen. Obwohl es keine Mühe wäre, das wegzutun. Irgendein Werkzeug, das noch rumliegt, das eigentlich übers Wochenende jetzt nicht da liegen sollte, aber jetzt hast du nur noch, nee, vielleicht verschwindet es übers Wochenende. Du tust es einfach dorthin, wo es hingehört und fertig. Du sagst, es sind Kleinigkeiten. Ja, aber diese Kleinigkeiten, die machen es aus. Die machen dich angenehm vor Gott. Es ist leicht. Und wenn du diese Gewohnheit dir dann antrainierst, dann wirst du merken, wie du mehr in der Gegenwart Gottes lebst. Du lebst dann mehr für ihn, du lebst dann bewusster für ihn und vor ihm und dann kommt auch mehr Segen in dein Leben hinein. Und plötzlich hast du Gebetserhörungen, in Anführungszeichen, für Sachen, an die du gar nicht gedacht hattest, dass du jetzt beten könntest. Du hättest es gern gehabt, aber nicht daran gedacht, darum zu bitten, aber jetzt hast du es trotzdem, weil Gott dir einfach einen Segen gegeben hat. Solche Sachen passieren, aber nicht allen. Und ich möchte, dass es uns mehr passiert, dass es uns öfter passiert, sowas. Amen. Und vielleicht sagst du ja jetzt, oh Mann, Pastor, hör zu. Segen, ne? Segen ist bei mir weit weg. Wie hat neulich jemand geschrieben, mein Leben ist so, als ob ich auf einem Kaktus sitzen würde. Stachelig. Gut. Das Erste, was du machen musst, ist von diesem Ding runter und dich runterheben lassen vom Herrn. Und das machst du dadurch, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Ihm jetzt endlich mal ein für alle Mal dein Leben gibst. Ganze Sache mit ihm machst. Amen. Wenn du das möchtest, gebe ich dir jetzt die Gelegenheit. Und wir beten alle miteinander. Amen. Lass uns mal die Augen zumachen. Und sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt hast du schon mal den ersten Schritt getan. Und jetzt gewöhnst du dir an, Jesus nachzufolgen. Und es wird gut mit dir. Amen.